wichtig ist, dass man den Steuerberater, die Steuerberaterin auch informiert, nicht nur über den Betrieb, sondern auch über persönliche Verhältnisse, über den Familienstand, über die Anzahl und das Alter der Kinder, ob die Kinder studieren, darüber, wie die Wohnsituation ist, ob ich vielleicht getrennt bin mit dem Partner oder ob man einfach nur getrennte Wohnsitze haben aufgrund der beruflichen Situation. Mhm. Also alles das hat einfach Auswirkungen und, auf die Steuererklärung.
Das Erstgespräch mit dem Steuerberater oder mit der Steuerberaterin ist mehr als ein Kennenlernen. Es ist die wirtschaftliche Weichenstellung für die Ordination. Gerade bei Gründung oder Wechsel in die Selbstständigkeit entscheidet der richtige Zeitpunkt über steuerliche Vorteile und vermeidbare Fehler. Warum frühe Beratung Zeit, Geld und Nerven spart, darüber spreche ich heute mit Magister Magdalena Schatzgruber. Sie ist Steuerberaterin bei Leitner und Leitner. Herzlich willkommen, liebe Magdalena.
Danke für die Einladung, Stephanie.
Magdalena, dein täglich Brot ist wahrscheinlich, sehr, sehr viele Ärzte kennenzulernen, die Gründungsvorhaben haben, ja. Ab wann ist denn jetzt deiner Meinung nach der wichtige und richtige Zeitpunkt, eben in Kontakt mit dir zu treten?
Ja, ich glaube, man kann vielleicht vorweg einmal sagen, es ist sehr wichtig, frühzeitig in Kontakt zu treten, weil aus meiner Sicht ist das Erstgespräch einfach wirklich eine Basis für eine langfristige Zusammenarbeit und spart, eine frühzeitige Beratung spart einfach wirklich auch dann auf Dauer Zeit, Geld und Nerven. Mhm. Aus meiner Sicht kann man Vergangenes nur noch abbilden und eine Zukunft gemeinsam aber gestalten. Es geht da vor allen Dingen um Themen, zum Beispiel eben im Zuge der Ordinationsgründung, Planungsthemen, auch zu überlegen, okay, ist es sinnvoll, heuer noch etwas zu investieren oder das aufs nächste Jahr zu verlegen. Es gibt Fälle, wo vielleicht wer aus dem Ausland zuzieht, dann hat man Zuzugsbegünstigungen, aber das alles mit sehr engen Fristen. Und wenn die Frist vorbei ist, kann man auch nichts mehr machen. Oder wenn das Jahr abgelaufen ist, kann man auch keine Ausgaben mehr steuern. Drum, wenn man Vorhaben, egal in welche Richtung, Ordinationsgründung oder andere Veränderungen anstrebt, dann glaube ich, sollte man sich einfach mal mit einem Steuerberater
kurz absprechen. Praktisch gesprochen, ich überlege heute haben wir Februar, den 14., 13., 12., 12. Februar. Ich überlege, nächstes Jahr im Februar meine Ordination zu eröffnen. Dann macht es auch heute schon Sinn, mit dir in Kontakt zu treten, weil ich im Idealfall ein Gehalt aus dem Krankenhaus beziehe und man das dann natürlich steuerlich optimiert darstellen kann für das Jahr, wo ich vielleicht sehr viele Steuern sonst zahlen müsste und dann im nächsten Jahr besser starten kann. Also kann man das so zusammengefasst sagen?
Kann man sagen, dass das durchaus Sinn macht, schon ein Jahr vorher mal einen Kontakt aufzunehmen und die Vorhaben zu besprechen.
Ja, also das heißt, wenn ich dann zum Gespräch komme, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ein Teil dieses Erstgesprächs wird ja wahrscheinlich so ein bisschen die Planungsrechnung sein. Dazu muss ich mir mal auch Gedanken, auch als Arzt machen, was habe ich denn für einen Umsatz vor? Oder wie schaut denn das aus?
Genau, also die Frage bekommt man ganz oft, wann der Termin einmal steht, was darf ich denn mitnehmen, welche Überlegungen kann ich mir machen? Und da ist wirklich der erste Schritt einmal, dass man die Planungsrechnung so im Groben durchgeht und da ist eben der Umsatz ein wichtiger Punkt. Und da kann man sich Überlegungen machen zum Thema, wie sind meine Öffnungszeiten der Ordination. Man kann vielleicht im Umfeld einmal schauen, wie sind die Stundensätze am Markt. Im zweiten Schritt ist natürlich notwendig, dass man die Stundensätze auf Basis der Kostenstruktur und auf Basis dessen gestaltet, wie viel Gehalt möchte ich mir aus dieser Ordination auch auszahlen. Also das ist auch ein Punkt, wie viel möchte ich verdienen oder wie viel muss ich verdienen, um laufend dann meine Kredittilgungen gegebenenfalls zu bedienen. Genau.
Das heißt, im Endeffekt, wenn ich in der Woche 20 Stunden arbeiten möchte am Patienten, überlege ich mir den Stundensatz, schaue, was macht mein Umfeld, dann überlege ich mir auch, wie viele Wochen Urlaub ich im Jahr haben möchte, welche Urlaubs- und Fortbildungstage anfallen. Genau. Und ja, im Idealfall bei 20 Stunden Arbeit muss ich wahrscheinlich dann in der Woche auch noch 5 Stunden administrativ.
Man muss auch was einplanen für Administration, für Buchhaltung. Man kann sich da vielleicht auch gleich, um auf den nächsten Punkt einzugehen, ein bisschen überlegen, wie sind meine Prozesse? Kann ich vielleicht von der Administration was an meine Mitarbeiter auslagern? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Brauche ich Personal? Mhm. Wie viel Personal brauche ich? Mhm. Wie viele Stunden brauche ich dieses Personal? Mhm. Brauche ich Unterstützung bei der Erstellung von Dienstverträgen? Mhm. Das sind alles dann so Themen, die man sich im Bereich Personal dann auch noch stellen sollte.
Und dann da natürlich beim Personal die Lohnnebenkosten nicht zu vergessen. Das Gehalt, das man auszahlen möchte, ist leider nicht das Gehalt, was man quasi wie den Unternehmer kostet. Genau. Ein Punkt ist ja natürlich dann auch noch die Materialkosten, die muss man auch mit einbeziehen. Und da dürfen quasi die zukünftigen selbstständigen Ärzte und Ärztinnen sich mal die Gedanken machen und ihr geht's dann aber im Gespräch darauf ein und gebt natürlich eure Erfahrungswerte preis.
Genau, wir können da schon unsere Erfahrung mitteilen, weil wir natürlich aus verschiedenen Fachrichtungen viele Ärzte betreuen.
Was man dann natürlich nicht vergessen darf, ist die Liquiditätsplanung. Und warum ist denn das jetzt eigentlich wichtiger als eine reine Gewinnplanung?
Ja, grundsätzlich die Liquiditätsplanung ist deshalb wichtig, weil man einfach zum Beispiel eben sind ganz viele Einkommensteuervorauszahlungen zu leisten, Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, welche Monate sind welche Zahlungen fällig. Mhm. Und wir schauen uns das schon auch immer im Rahmen des Erstgesprächs an, aber dann auch in weiterer Folge, wenn es um die Besprechung der Gewinnermittlung geht. Okay, was kommt im nächsten Jahr auf mich zu? Also wir planen den Gewinn oder das Ergebnis gemeinsam und schauen uns an, wie verändert sich das, wie entwickelt sich das. Und auf Basis von dem ist ableitbar, welche Einkommensteuervorauszahlungen, welche Sozialversicherungszahlungen sind fällig und die kann man dann auch noch anpassen bis 30. September jeweils und entsprechend dem Ergebnis, dem zu erwartenden Ergebnis anzupassen.
Und besser ist es ja auch immer, man zahlt voraus als nach.
Das ist eine Geschmackssache. Grundsätzlich wäre es im Idealfall so, dass man gar nichts nachzahlt und dass auch die Vorauszahlungen stimmig sind. Darum glaube ich, macht schon Sinn, dass man sich unterjährig auch das Ergebnis mal anschaut und das wirklich abstimmt, dass die Vorauszahlungen schon perfekt eingetaktet sind. Die Nachzahlungen, das ist deshalb ein Thema, die man auch am Schirm haben sollte, weil die werden ab 1. Oktober des Folgejahres dann auch immer verzinst. Und um das einfach zu vermeiden, kann man das wirklich im Vorfeld schon mit dem Klienten, mit der Klientin absprechen und das möglichst vermeiden.
Eine Sache, glaube ich, die auch nicht zu unterschätzen ist, ist gerade bei den Ärzten, die teils selbstständig tätig sind und teils angestellt tätig sind, wie viel Einfluss hat denn jetzt das laufende Gehalt aus dem Krankenhaus auf die Selbstständigkeit, also was muss man da beachten?
Ja, also grundsätzlich ist so, wir haben einen progressiven Einkommensteuertarif, das bedeutet, je nach Einkommenshöhe steigt auch der Grenzsteuersatz. Wenn jetzt mit dem Dienstverhältnis schon ein Teil aus der nicht-selbstständigen Tätigkeit eben abgeschöpft ist, dann startet man bei der Selbstständigkeit, jetzt sagen wir Hausnummer, schon bei 40% Grenzsteuersatz. Das heißt, jeder Euro Gewinn aus der Selbstständigkeit wird schon mit 40% Einkommensteuer bemessen, genau. Und auch in der Sozialversicherung ist so, dass man gewohnt ist aus dem Dienstverhältnis, dass man da keine Sorgen machen muss und sich nicht kümmern muss. Aber wenn man aus dem Dienstverhältnis eben gerade aus einer Teilzeitbeschäftigung die Höchstbeitragsgrundlage noch nicht erreicht, dann wird das nur mal aufgefüllt aus der selbstständigen Tätigkeit und darum kommen da auch nochmal Beiträge. Und ich glaube, man muss wirklich einen Gesamtblick auf alles haben, damit man da keine Zahlungen verliert, übersieht und keine Überraschungen dann einfach auf einen zukommen.
Welche Einkünfte werden noch übersehen? Gibt es nur irgendwas?
Wichtig ist, dass man eben auch mit dem Steuerberater jetzt neben der Ordination über weitere Einkünfte spricht, die man vielleicht noch hat. Vermietet man zum Beispiel eine Wohnung, hat man kein steuereinfaches Kapitalvermögen, also habe ich zum Beispiel ein Depot im Ausland oder Kryptowährung, ist das vielleicht ein Thema. Also das sind alles Punkte, die, glaube ich, sollte man schon auch dem Steuerberater frühzeitig mitgeben, damit man diese Liquiditätsplanung einfach auch richtig machen kann.
Ein Thema, was eben nur ganz, ganz wichtig ist, sind ja die persönlichen Verhältnisse. Du als Steuerberaterin solltest deine Klienten wirklich bis ins letzte Detail eben genau kennen. Und jetzt würde mich einfach interessieren, wie die privaten Umstände eben auf die Steuerplanung quasi eingreifen.
Also grundsätzlich genau, wichtig ist, dass man den Steuerberater, die Steuerberaterin auch informiert, nicht nur über den Betrieb, sondern auch über persönliche Verhältnisse, über den Familienstand, über die Anzahl und das Alter der Kinder, ob die Kinder studieren, darüber, wie die Wohnsituation ist, ob ich vielleicht getrennt bin mit dem Partner oder ob man einfach nur getrennte Wohnsitze haben aufgrund der beruflichen Situation. Also alles das hat einfach Auswirkungen und auf die Steuererklärung und kann einfach zu doch erheblichen Beträgen führen, die die Steuer doch deutlich reduzieren.
Hast du vielleicht nur irgendein Beispiel, wo du sagst, das hat mehrere tausend Euro dem Klienten gekostet oder der Klientin, nur weil er es dir nicht gesagt hat? Oder?
Ja, also zum Beispiel doppelte Haushaltsführung ist ein Thema, wenn das auf einen zutrifft, dann sind es doch wirklich einige Tausender, die man sich da ersparen kann. Das ist einfach dann die Konstellation, wenn einer zum Beispiel, jetzt nimm das Beispiel, einer ist in Linz mit der Familie und der Familienwohnsitz ist in Linz, also sind Kinder und ich muss beruflich in Wien tätig sein, in einem Krankenhaus tätig sein und braucht dafür Wohnung. Und dann hat man zwei Wohnsitze und unter gewissen Voraussetzungen kann man dann eben auch Kosten entsprechend geltend machen und das macht doch einiges aus.
Ja, spannend. Und zum Abschluss würde mich noch ein einziger wichtiger Tipp quasi interessieren, den du gern einen Hörer, einer Hörerin mitgibst, die gerade überlegt, sie mit dir einen Termin auszumachen.
Ja, also rechtzeitig kommen. Wenn du alles, sich Gedanken machen, wie stelle ich mir das vor, wie stelle ich mir mein Geschäftsmodell vor, welche Leistungen biete an, wirklich rechtzeitig kommen, weil, wie ich es eingangs schon gesagt habe, man kann nur die Zukunft gestalten, alles andere kann man dann nur abbilden und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns, dass wir da gemeinsam einen Weg finden.
Sehr gut, liebe Magdalena. Dann wünsche ich dir jetzt einfach heute noch einen schönen Tag und sage herzlichen Dank für deinen Einblick.